Hallo zu einer neuen Folge Wortschritte. Wir sind heute Morgen, es ist 11 Uhr, wir sind in Bottrop mal wieder. Und zwar beim Rotthofshof. Mhm. Und zu Gast ist bei mir Sabine Ridderskamp.
Ja, hallo.
Ja, hallo. Es ist wirklich sehr schön bei Ihnen hier. So der erste Eindruck hat mir schon richtig gut gefallen.
Ja, wir haben passendes Wetter bestellt und dann sieht der Hof noch schöner aus, wie er schon ist, genau.
Ja, es ist zwar ein bisschen kalt, aber die Sonne scheint. Mhm. Super. Auf unserer Runde brauche ich da Gummistiefel? Ich habe welche im Auto.
Wäre nicht ausgeschlossen. Also ich bin gerade mal Probe gelaufen, ist noch sehr gefroren. Deswegen werden wir nicht allzu tief einsacken. Ich glaube, die festen Turnschuhe gehen auch.
Okay, dann weiß ich Bescheid. Dann legen wir los.
Alles klar.
Wortschritte. Evangelisch an Emscher und Lippe. Der Podcast mit Jörg Alz.
Bitte stellen Sie sich doch mal kurz vor.
Ja, Sabine Ridderskamp. Ich bin seit 2004 hier auf dem Rotthofshof in unterschiedlichen Funktionen. Habe als Leitung therapeutisches Reiten angefangen und ja. Was ist mehr zu sagen? Also,
ach, das Wind war schon heraus unterwegs.
Schon, ne?
Ja,
genau.
Was ist Ihre vornehmliche Aufgabe hier?
Ich bin Standortleitung mittlerweile. Das heißt, ich kümmere mich um die Bereiche Landwirtschaft, therapeutisches Reiten mit der Pferdehaltung, den Bereich Hauswirtschaft und Lebensmittelverarbeitung, in denen alle Mitarbeiter sitzen und arbeiten. Und ich schaue, dass ich das koordiniere und neue Aufträge anvisiere, Planungen zusammenführe.
Das klingt ja schon nach einem großen Aufgabenbereich.
Das ist ein sehr großer und sehr vielfältiger Aufgabenbereich.
Ja, das glaube ich. Ja. Machen Sie sich zwischendurch auch auf den Acker oder sind Sie eher wirklich so eine Schreibtisch-Potato?
Also ich bin durchaus auch mal auf dem Acker, vornehmlich zweimal am Tag mit meinem Hund, um zu schauen, ob es irgendwelche Dinge gibt, die ich noch nicht erfahren habe. Aber ich bin auch als in Vertretung für die Gruppenleiter unterwegs. Also wenn da tatsächlich mal ein personeller Ausfall ist, dann schaue ich, dass ich da einspringe und kann auch die Gruppenleitung in den Bereichen vertreten.
Beschreiben Sie doch mal kurz, was der Rotthofshof ist.
Der Rotthofshof ist ein ökologisch wirtschaftender landwirtschaftlicher Betrieb in Bottrop-Kirchhellen und ist Teil der Bottropper Werkstätten. Die Bottropper Werkstätten sind Werkstätten für Menschen mit Behinderung. Mhm. Als Besonderheit haben wir hier, dass der Rotthofshof Menschen mit geistiger Behinderung und psychischer Erkrankung Arbeitsplätzen bietet, also Teilhabe am Arbeitsleben. Das gibt es in Deutschland nicht so häufig.
Okay. Wie lange gibt es den Hof schon?
Der Hof ist 1989 vom Diakonischen Werk erworben worden und ist dann als Werkstatt aufgebaut worden. Damals noch ganz klein, mit einer Gruppe, wenigen Teilnehmern, dem Werner Burhoff als Landwirt. Und ja, seitdem wird hier ständig ausgebaut, aufgebaut und auch verändert.
Also das Diakonische Werk ist der Träger?
Genau.
Wie groß ist der Hof?
Fläche haben wir 3,5 Hektar. Ja. Das ist für einen landwirtschaftlichen Betrieb sehr wenig. Mhm. Es hat sich aber herausgestellt, dass die Arbeit direkt hier am Hof und das Pachten von Flächen hat sich als nicht sinnvoll erwiesen. Also wir gucken, dass wir hier am Hof das, was wir verkaufen können, auch anbauen, weil wir dann die Menschen auch besser unterstützen können.
Was sind die Schwerpunkte?
Schwerpunkte ist natürlich Gemüsebau und in der Landwirtschaft und das therapeutische Reiten mit der Pferdehaltung. Also die Pferde werden hier auch versorgt von Fremdeinstallern durch unsere Beschäftigten. Und die Lebensmittelverarbeitung kann dann die Produkte, die hier unten erwirtschaftet werden, oben verarbeiten. Also wir haben wirklich eine Kreislaufwirtschaft. Wenn man hier schaut, rechts liegt der Dung der Pferde auf den Johannisbeersträuchern, die dann Johannisbeeren hoffentlich gut tragen im Sommer. Und die werden dann wieder verarbeitet zu Marmelade oben in der Lebensmittelverarbeitung, umverkauft über den Bioladen oder die Online-Seite.
Ist das normal, dass es sowas, dass die Johannisbeersträucher an den Hängen angebaut werden? Weil es ist ja jetzt nicht flach.
Genau, also hier ist natürlich der Vorteil, dass jeder Strauch gleichmäßig Sonne abkriegt. Das ist so ein bisschen wie im Weinbau. Wir haben einfach die Fläche, die wir haben, versucht optimal auszunutzen.
Ja.
Und dieser Hang ist damals entstanden durch den Neubau, der 2004 gebaut wurde, wurde da ausgeschachtet und erdreich wurde hier angereichert. Und dadurch ist dieser Hügel entstanden und wir haben dann nach und nach die Fläche zurückgeholt und wieder sinnvoll bewirtschaftet.
Cool. Was war denn zuerst da, das Gemüse oder das Pferd?
Das Gemüse.
Ja. Und alles andere ist dann nach und nach dazugenommen
worden? Das Pferd habe ich mitgebracht, sozusagen. Auch tatsächlich nur ein Pferd.
Ja.
Damals, ich muss mich mal umdrehen, wo sie steht. Ich glaube, die ist auf der Wiese.
Das Pferd jetzt?
Mhm, das ich damals mitgebracht habe, vor 23 Jahren.
Da stehen noch Ponys.
Da, ja, aber die sind alle nachher gekommen. Also ich bin mit einem Pferd hier hingekommen, mit der Peppermint Patty.
Ah.
2004.
Okay.
Die feiert in diesem Jahr ihren 33. Geburtstag.
Ja.
Und vor 23 Jahren habe ich die angeschafft fürs diakonische Werk und habe das therapeutische Reiten installiert, damals noch für den Bereich Jugendhilfe.
Ja, das, da kommen wir gleich noch
genau
zu.
Genau, und ja, das ist auf jeden Fall, sage ich mal, das, was danach kam. Erst das Gemüse, dann das Pferd.
Sind Sie Peanuts-Fan?
Ich hatte damals ein kleines Kind und wir haben das damals sehr gerne geschaut, ja.
Deswegen Peppermint Patty.
Ja, wir haben auch ein Holzpferd, das heißt Charlie Brown.
Ah, cool. Ich glaube, ich habe da schon, ist das das Holzpferd da vorne?
Nein, das ist ja weiß, nein. Das Braune steht oben.
Okay, wie viele Menschen arbeiten auf dem Rothaushof?
Wir haben 55 Plätze für behinderte Menschen.
Ja.
Und es arbeiten 13 Fachkräfte am Hof.
In welchen Berufen?
Wir haben eine Sozialpädagogin, das bin ich, als Standortleitung und mit entsprechenden Zusatzausbildungen. Ich habe im therapeutischen Reiten die Zusatzausbildung damals gemacht. Und dann haben wir Fachkräfte in der Arbeits- und Berufsförderung.
Mhm.
Wir haben in den jeweiligen Fachrichtungen dann Meister, also eine Hauswirtschaft, tatsächlich eine Hauswirtschaftsmeisterin.
Ja.
Die Hanna Jaschek ist hier im Bereich Pferdehaltung als Heilerziehungspflegerin staatlich anerkannt. Und ja, in den anderen Bereichen Gartenlandschaftspflege haben wir auch noch 3 Mitarbeiter, die unterschiedliche Professionen haben.
Ja. Ja. Ist das auch ein Ausbildungsbetrieb?
Nein. Wir haben, die Fachrichtung ist ja nicht das Entscheidende hier auf dem Hof, sondern die pädagogische Ausrichtung, die Förderung der Beschäftigten. Und da liegt ja der Schwerpunkt drauf. Die Landwirtschaft ist ja nur Mittel zum Zweck, um die Menschen am Arbeitsleben teilhaben zu lassen. Von daher sind wir kein Ausbildungsberuf, sondern sind Praktikumsstelle für Menschen in der Arbeits- und Berufsförderung zum Beispiel oder Ergotherapeuten, Heilerziehungspfleger, die finden hier Praktikumsplätze und werden dann somit auch ausgebildet.
Wer wohnt hier auf dem Hof? Oder wohnt hier überhaupt jemand auf dem Hof?
Wir haben eine Mietwohnung, genau. Die ist aber an einen Mitarbeiter im diakonischen Werk vermietet. Die Wohnung gehört nicht zu der, zum Hof selber.
Ja. Und der normale Arbeitsalltag, man stellt sich ja wie bei auf einem Bauernhof vor, mit den Hühnern aufstehen, ist das hier auch so?
Ja, ich weiß nicht, ob der Mitarbeiter da oben mit dem Huhn aufsteht. Also wir fangen wirklich sehr früh an. Ich glaube, das ist die einzige Einrichtung im diakonischen Werk, wo es Schichtdienst gibt, weil wir uns wirklich an den Bedürfnissen der Tiere orientieren.
Ja.
Wir fangen also um 7 Uhr an, das sind so die Ersten, die dann auch in der Frühschicht die Pferde versorgen und die Hühner. Und wir haben eine Schicht, die um 18 Uhr endet. Also auch die Beschäftigten passen sich da den Bedürfnissen der Tiere an.
Ja. Bleiben wir erstmal bei der Landwirtschaft, bevor wir gleich zu den Tieren kommen. Was wird alles angebaut hier auf dem Hof? Wir haben es gerade schon gehört, die Johannisbeeren.
Genau, Beerensträucher. Wir haben hier eine Streuobstwiese mit verschiedenen Obstsorten, Pflaume, Apfel, Birne, Zwetschge, Mirabelle, das sind die Bäume, die da stehen. Die Wiese erfüllt dann auch noch natürlich einen ökologischen Zweck. Also das ist in der ökologischen Landwirtschaft auch immer groß geschrieben, dass wir nicht nur Gemüse anbauen, um es zu vermarkten, sondern auch den ökologischen Zweck und den Naturschutz dabei im Blick haben.
Okay.
Dann haben wir natürlich jedes Jahr abgesprochen mit den verschiedenen Kunden, die wir haben, immer wieder neue Anbaupläne.
Hm.
Wir sprechen das ab, was im Moment gefragt wird, versuchen viele verschiedene Obst- und Gemüsesorten anzubieten. Wir haben immer so zwischen 30 und 50 Kulturen im Jahr. Also fest gehören natürlich Beeren, Sträucher und das Obst dazu. Die bleiben fest, logisch. Und ansonsten haben wir guten Absatz und gute Qualität im Tomatenanbau. Das nutzen wir dann auch für die Tomatensoße, die wir in der Lebensmittelverarbeitung anbieten. Das ist ein großer Verkaufsschlager. Gurken, Zucchinis, Kürbisse, in diesem Jahr das erste Mal Melonen werden wir probieren.
Wir haben rundum alles.
Alles, ja. Genau.
Kann man sagen, wie viel Obst, wie viel Gemüse? Ist das halbe, halbe oder?
Kann man das sagen? Es kommt ja immer darauf an, ob man... Setz dich mal. Lugo.
Wir müssen dazu sagen, wir haben nämlich auch den Hund von Frau Rederskamp dabei. Der sollte sich für ein Foto gerade setzen, macht er aber nicht.
In die verkehrte Richtung, würde ich sagen.
Das auch noch, genau.
Das hast du super gemacht.
Aber fürs Foto ist es noch nicht so richtig. Aber wir gehen weiter.
Genau.
Ihr seid ein zertifizierter Hof.
Genau.
Biohof.
Ja, Naturland zertifiziert und von der Abzert auch noch zertifiziert, genau.
Was bedeutet das für den Verbraucher?
Dass wir Standards einhalten müssen, die durchaus streng sind.
Ja.
Wir jedes Jahr kontrolliert werden, was den Warenfluss angeht. Also, dass man sich darauf verlassen kann, dass man hier nicht nur saisonal und regional einkaufen kann. Also jeder kann vorbeikommen und sich unsere Arbeit anschauen. Mhm. Ist gerne willkommen. Darüber hinaus halt die Standards von Naturland in Deutschland erfüllt. Und das ist ein sehr hoher Bio-Standard.
Ja. Jetzt habe ich gerade draußen am Hofladen gesehen, der macht bald zu.
Mhm, genau. Ja, wir haben ein Problem mit zum Schluss der Autobahn gehabt, die man jetzt vielleicht im Hintergrund so ein bisschen hört.
A31,
ja. Genau. Die ist Autobahnabfahrt ist seit anderthalb Jahren geschlossen und hat dadurch bewirkt, dass auch die Kunden, die wirklich noch sich immer getraut haben dann oder ja gewagt haben, hier rauszufahren, einen Wahnsinnsumweg fahren mussten, sodass wir eigentlich kaum noch nennenswerten Umsatz hatten.
Ah, okay.
Das heißt, wir haben jetzt die sowieso anstehende Rente des Mitarbeiters in dem Bereich kreativ genutzt, haben uns zusammengesetzt und gesagt, was machen wir? Wollen wir das Risiko eingehen? Haben dabei auch den Markt beobachtet und gesehen, dass auch tatsächlich die umliegenden Biohöfe Schwierigkeiten haben.
Ja.
Gerade die kleinen. Alles geht in die Discounter und ist da zu kaufen. Man muss sagen, in anderer Qualität.
Das wäre jetzt eine Frage von mir gewesen. Bieten die wirklich Bio an, auch wenn Bio draufsteht? Ist da wirklich Bio drin?
Das auf jeden Fall. Es ist aber EU-Bio hat deutlich weniger Qualitätsstandards als Deutschland Bio zum Beispiel.
Ah, okay.
Ne? Naturland ist noch mal größer.
Ja.
Und wenn man dann, natürlich wird es Bio angebaut, da ist auch nicht dran zu deuteln, die werden auch zertifiziert, ja. Aber der regionale Punkt, den wir hier jetzt haben und die kurzen Lieferwege und dann noch die soziale Komponente, dass wir Menschen mit Behinderung hier einen Arbeitsplatz bieten, das findet man natürlich dann nicht in solchen Läden. Und das kostet Geld, das muss man dann natürlich auch im Preis wiederfinden. Aber es ist letztendlich wirklich das Problem, dass der Kunde eher faul ist und sich freut darüber, dass man solche Produkte auch im Discounter findet.
Ja. Ist ja wirklich schade, weil ihr wart ja mit einer der ersten hier in der Region.
Ja,
ne?
Ja, das ist so. Wir waren ja in Bottrop, glaube ich, sogar der erste auf jeden Fall. Wir hatten ja dann auch einen Hofladen in der Stadtmitte eine Zeit lang.
Ja.
Den haben wir dann wieder geschlossen, weil er dann auch sich nicht mehr lohnte. Dann hat dann ein großer Bioladen ja auch eröffnet. Ja, das ist schon ein bisschen schade. Das, ja, ich sag mal, das Trauern gehört auch ein bisschen dazu. Aber wir sind eigentlich immer sehr offen für Veränderungen, die dann auch irgendwie so ein bisschen Lebensfreude wieder zurückbringen. Und wir haben gemerkt, wir haben auch andere Talente und werden versuchen, das einfach ja ein bisschen anzufeuern.
1000 Schritte.
Das heißt, wo verkauft ihr dann in Zukunft eure Produkte?
Also wir beliefern die Bioläden, die hier in der Umgebung sind, die kleineren. auf jeden Fall. Wir haben auch einen Edeka-Laden in Dorsten, der Produkte von uns anbietet. Und wir haben eine Online-Seite, wo man die Dinge kaufen kann. Okay. Also man kann online bestellen.
Ist das die berühmte grüne Kiste?
Genau, die berühmte grüne Kiste. Und die Dinge muss man nicht unbedingt in der Kiste kaufen. Man kann sie auch einzeln kaufen, sehr individuell.
Ja.
Und das sind auch die Eier. Also die Huhnpatenschaft ist ja auch, sag ich mal, so ein Ding, was wir jetzt schon ein paar Jahre haben, was sehr gut läuft.
Und ja. Das gibt es immer zu Weihnachten, habe ich gelesen.
Weihnachten und nochmal Mitte des Jahres, genau.
Okay. Ja. Wird das gut angenommen?
Das wird relativ gut angenommen, ja. Wir mussten jetzt auch wieder die Preise nochmal anpassen, weil das Futter so teuer geworden ist. Dann waren doch schon viele Rückfragen dabei. Aber doch, der Kunde schon, der nimmt das schon gerne an. Und ja. Die fragen auch, also ich sag, die besuchen ihre Hühner. Ne? Die Menschen kommen ihre Hühner besuchen und haben den Namen gegeben und rufen am Zaun.
Ah, okay.
Ja, das ist schon sehr witzig.
Klar, mit den Preisen, das hat man ja auch mitbekommen. Also selbst wenn ich auf dem Markt irgendwie einkaufen gehe, also irgendwann war das mal 3,50 Euro für so ein XL-Ei.
Ja.
Heute sind es dann 4,80 Euro oder so für so einen 10er-Pack.
Ja.
Ne? Also das ist schon extrem gestiegen halt. Ne?
Ja, und tatsächlich ist hier garantiert, wo die herkommen. Ne? Also der Hühnerwagen steht hier auf der Streuobstwiese.
Ja.
Ja, man kann das Huhn besuchen und kann anschließend die Eier kaufen. Also noch transparenter geht es eigentlich nicht.
Cool. Kommen wir nochmal zur grünen Kiste.
Ja.
Wie teuer ist so eine grüne Kiste? Und die kann jeder bestellen im Grunde.
Die kann jeder bestellen, sicher. Also wir bieten im Moment in einer Größe von 20 Euro an. Wir haben jetzt Februar, da ist natürlich im Moment nicht viel zu wollen, was Gemüse anbelangt. Wenn wir jetzt hier auf den Acker gucken, der ist gut vorbereitet für das Gemüse, was im März jetzt in den Boden kommt.
Ja.
Ist gedüngt worden.
Ja, man riecht es auch zwischendurch.
Aber es riecht hervorragend.
Es ist auf jeden Fall nicht schlimm.
Nee, genau. Es ist nicht so schlimm, dass man die Augen kneifen muss. Nämlich auch jetzt hier der eigene Mist.
Ja.
Das heißt überwiegend Pferdemist und Hühnermist, den wir hier auf dem Feld haben. Ne? Der kommt von oben und wird hier direkt ausgebracht.
Ja. Das ist echt ein Kreislauf bei Ihnen.
Das ist ein Kreislauf, ja. Also sehr sichtbar. Man kann hier auch viel lernen. Einfach nur, wenn man eine Hofführung macht und sich einmal alles zeigen lässt, dann kann man die Dinge relativ schnell verstehen und erkennt auch die Sinnhaftigkeit.
Ich kann mir nicht aussuchen, was in die Kiste kommt, ne?
Die Kiste ist fix, genau. Wir suchen aus, was in die Kiste kommt. Das ist der Vorteil, dass wir wirklich dann ganz nah am Acker arbeiten. Wir gucken, was ist fertig und tun das in die Kiste.
Ja.
Wenn man individuell bestellen möchte, kann man das aber auch machen. Also ich kann jede einzelne Gemüsesorte oder Obstsorte auch einzeln bestellen.
Also das ist schon möglich?
Das ist möglich, auf jeden Fall, ja.
Warum sollte ich eine grüne Kiste bestellen?
Ja, da gibt es viele Gründe, ne? Also erstmal
bitte.
Gesunde Ernährung, regionales Gemüse, saisonal. Das heißt, manchmal ist es ein Vorteil. Man lernt aber damit auch ganz viel über Gemüse, denn Tomaten kriegt man im Winter nicht in Deutschland zum Beispiel.
Ja, die kommen nur aus Holland.
Ja, aus dem Gewächshaus,
genau.
viel Plastikeinsatz. Ne? Auch das gibt
es
dann hier nicht.
Und viel Wasserverschwendung.
Ja, also Wassereinsatz, möchte ich mal sagen. Verschwendung in dem Sinn, dass Tomaten natürlich Wasser brauchen, klar. Okay. Ne?
Also es hat Vorteile und eine Wirkung.
Vorteile, eine Wirkung, hoffe ich doch. Genau, also Wirkung möchten wir tatsächlich immer erzielen, sage ich schon.
Ja.
Also es ist immer so eine Gratwanderung. Wir möchten natürlich dem Kunden das bieten, was er gerne möchte, aber in der Zeit, in der wir dann nicht Gemüse verkaufen können, so wie jetzt zwischen Dezember und Februar, wo einfach nichts wächst, ist es dann den Menschen wirklich zu erklären, warum das so ist.
Mhm.
Wir sind dermaßen verwöhnt, dass die Regale immer voll sind mit allen Produkten, die es auf der Welt zu kaufen gibt, dass wir gar nicht mehr wissen, dass das ein hohes Gut ist, was wir hier haben in Deutschland. Und dass wir privilegiert sind, hier zu leben und deswegen alles kaufen können. Ne?
Was macht ihr denn mit einer Ernte, die ihr nicht loswerdet?
Ja, wir haben ja zum Glück eine Lebensmittelverarbeitung.
Ja.
Na, das ist ja der Vorteil. Das
für die
heißt,
Küche.
Genau. Wir verarbeiten die Dinge und machen daraus tatsächlich Produkte. Dazu sitzen wir auch ganz häufig zusammen und überlegen, was kann man machen aus.
Ja. Na,
wir haben sehr viele Hokkaido-Kürbisse. Hm. Was kann man daraus machen? Wir haben viel zu viele Beeren und zwar morgen. Was möchtest du damit machen?
Ja.
Und dann entstehen da Produkte. Also wir haben im Sortiment ein Kürbis-Granola zum Beispiel. Also
Müsli.
Ein Müsli, genau, mit getrockneten Kürbisanteilen. Und das ist super lecker.
Ja.
Wir haben Produkte, die wir dann auch vielleicht mit Kooperationspartnern zusammen entwickeln. Heute war noch ein Bauer da, aus dem Biobauer aus der Nachbarschaft, der mit uns überlegt hat zusammen, was wir mit seiner Hanfernte zum Beispiel anfangen können.
Okay.
Und das ist ein kreativer Prozess, der sich entwickelt, weil wir uns alle schon aber lange kennen, geht das sehr schnell.
Ja.
Und dann werden Sachen vorgekocht. Also der Hanf ist heute schon zum Beispiel in der Küche und wird verbacken. Wir
okay.
gucken, was geht damit, um einfach ganz schnell Produkte zu entwickeln, die wir dann auch gut vermarkten können.
Ja, sehr schön. Letzte Frage für diesen Blog.
Mhm.
Wenn Sie ein Gemüse wären, welches wären Sie? Ich könnte mir vorstellen, ich wäre eine Zwiebel, so vielschichtig.
Oh, ein Gemüse. Boah, das ist aber schwierig.
Das ist mal eine herausfordernde
Frage. Da habe ich noch nicht drüber nachgedacht. Also über Tiere hatte ich schon nachgedacht. Tatsächlich ein Gemüse. Ich glaube, ich wäre ein Apfel.
Warum?
Ich könnte abhängen.
Sehr schön.
Könnte mich entwickeln und wäre nachher, ja, da wo die Sonne hinscheint, bin ich sehr rot. Ich habe aber auch schattige Seiten, die aber nicht zu unterschätzen sind, die dann vielleicht ein bisschen sauer sind. Also ich glaube, das könnte passen.
Welche ist die schönste Jahreszeit auf dem Hof?
Ich finde alle toll.
Warum?
Weil jede Jahreszeit tatsächlich ihre Eigenheiten hat. Natürlich liebe ich auch den Frühling. Ich wollte gerade sagen, man liebt den Frühling, weil man aus dem Winter natürlich so ein bisschen Hunger hat auf Sonne und man sieht es sprießen und jetzt auch die Schneeglöckchen wachsen hier überall. Das ist natürlich toll. Aber ich mag auch den Herbst ganz gerne, wenn die Blätter sich färben und man eine große, große Ernte hat, wenn es gut läuft und die Dinge, die man geplant hat, einfach so ein bisschen rekapitulieren kann und überlegt, wie ist es gewesen, und finde ich ganz toll. Der Winter, wenn er denn ein Winter ist, dann, jeder denkt sofort an Schnee, das gibt es ja hier in Deutschland kaum noch, dass wir Schnee haben.
Genau.
Aber es ist so ein bisschen Ruhe. Also ich habe im Winter tatsächlich auch immer viel draußen, natürlich mit dem Hund unterwegs und arbeitsbedingt auch. Aber ich freue mich auch, ein Buch lesen zu können und einfach mal mich auszuruhen und das Gartenjahr wieder zu planen.
Ja, was lesen Sie?
Alltagsgeschichten gerne tatsächlich.
Also Biografien?
Biografien oder also eigentlich alles querbeet, wo einfach eine schöne Sprache zu finden ist. Ich versuche immer, mir Tipps zu holen von Freundinnen, die schon gelesen haben, weil ich mir kaum Zeit nehme, mich selber gut zu informieren. Und mich interessiert schöne Sprache, bildliche Sprache. Mhm. Und dann kann es ein Krimi sein, dann kann es aber auch eine Biografie sein oder einfach eine schön aufgeschriebene Geschichte.
Ja. Biografien mag ich auch wirklich sehr gerne. Mhm. Letztens habe ich die von Judith Holofeierfeher anders gelesen. Mhm. Wunderbar, ganz großartig.
Und die macht auch noch gute Musik.
Ja, das kommt noch erschwerend hinzu.
Oh, das muss ich ja, das ist ein guter Tipp. Da werde ich mich mal dranhängen.
Wir haben es gerade schon gehört. Ihr baut nicht nur etwas an, ihr habt auch Tiere.
Ja.
Welche Tiere und wie viele insgesamt?
Welche Tiere? Wir haben Hühner, 180 Stück, die in einem offenen Stall, in einem mobilen leben.
Ja.
Wir haben Pferde, eigene und Einstaller, das müssten 10 Stück sind es zurzeit, 10 Pferde. Dann
mit Peppermint Patty.
Mit Peppermint Patty, genau, dem 33-Jährigen.
Echt? 33
Jahre? Die wird jetzt 33 Jahre.
Mhm. Wie alt werden Pferde so in der Regel?
Ich hoffe 100. Ich glaube, das älteste Pony ist irgendwas um die 60 Jahre alt geworden.
Boah.
Aber das ist dann auch schon sehr, sehr alt.
Ja. Warum habe ich immer gedacht, dass Pferde so 20, 25 werden?
Das sind die Sportpferde, die leider nicht besonders alt werden, weil der Mensch da eine andere Idee hat, was Nutzung angeht.
Das heißt, weil die zu viel beansprucht werden?
Ja. Das ist so. Ja, also viele Sportpferde leiden an Magengeschwüren. Fast 90%. Und ja, denen geht es in dem Sport nicht besonders gut. Ist Stress halt. Ne? Mhm. Und wir versuchen, Stress zu vermeiden und ja, die Pferde gesund zu erhalten. Ist schon ein gutes Alter und ich hoffe tatsächlich, sie wird noch richtig alt.
Drücke ich mal kräftig den Daumen. Ja. Über die Huhnpatenschaft haben wir gerade schon gesprochen, also über die Hühner. Kommen wir zum therapeutischen Reiten. Mhm. Was heißt denn das eigentlich so mal grundsätzlich erklärt?
Also therapeutisches Reiten ist der Einsatz des Pferdes mit einem Klienten für unterschiedliche Belange. Also es gibt das heilpädagogische Reiten und Voltigieren.
Ja. Da oder da. Das ist die Hippotherapie?
Nee, die Hippotherapie ist Physiotherapie auf dem Pferd. Okay. Das ist nochmal was anderes.
Okay.
Die Begrifflichkeiten hat das Deutsche Kuratorium für therapeutisches Reiten mal festgelegt und hat dann gesagt, okay, wir nennen das ab heute so, so und so.
Ja.
Das therapeutische Reiten oder jeder darf sich heute immer noch Reittherapeut nennen.
Ja, jetzt kommt gerade ein bisschen richtig Wind auf.
Es ist kein geschützter Begriff.
Ja.
Wir haben uns deswegen dem Kuratorium angeschlossen, schon vor langer Zeit. Ich hatte damals die Ausbildung gemacht, habe ja auch das Pferd mitgebracht, das erste, und habe auch das therapeutische Reiten hier auf den Hof geholt. Also es gibt das heilpädagogische Reiten, das wird durch Pädagogen durchgeführt und beschäftigt sich mit den sozialen und emotionalen Befindlichkeiten und Förderungen Mensch und Pferd oder Mensch mit dem Pferd. Hippotherapie ist Physiotherapie auf dem Pferd, das wird durch Physiotherapeuten ausgeführt. Das macht bei uns auch eine Dame, die extern.
Ja, Physiotherapie auf dem Pferd heißt das aber, dass es durch die Bewegung auf dem Pferd kommt, oder?
Genau. Ja, auch man bewegt auch den, ich sag mal so, die Arme oder die Beine noch vom noch selbstständig, aber tatsächlich die Bewegung des Pferdes auf den Körper des Kindes oder des Erwachsenen, der drauf sitzt, ne, durch die Gangart, Schritt, wird dann genutzt vom Physiotherapeuten.
Ist das so eine Art Dressurreiten?
Nee. Die Hippotherapie ist zu 100% im Schritt. Es ist eine hohe Taktung, 120 Schritte pro Minute. Also ist schon ordentlich. Das ist ordentlich. Kann man ja mal versuchen zu laufen. Das ist auch
schon ein richtig gutes Tempo.
Mhm. Und die Bewegungsimpulse sind schon dreidimensional. Das heißt, es wird jeder Muskel im Körper durchbewegt. Und das ist auch das, was die Hippotherapie so wertvoll macht. Ja. Also das kann man mit keinem anderen Hilfsmittel erreichen.
Kann man von einem Heilungserfolg sprechen?
Ja,
oder?
Das sieht man. Man kann wirklich den Klienten vorher sich anschauen und man kann ihn nachher anschauen. Ich muss meinen Hund holen.
Der Hund ist gerade angekommen. Wir müssen ihn gerade mal wieder einsammeln.
Ich will jetzt nicht ins Mikro brüllen.
Nee, alles gut. Der Hund hat sich in einem Gewächshaus irgendwie vergraben.
Wir gehen mal weiter. Dann wird er gleich auftauchen. Er hat bestimmt den Mist gefunden. Ja, der ist kein Jäger.
Gräbt er sich dann auch immer in diesen Misthaufen ein?
Ja.
Mein Hund ist manchmal schwarz, wenn er nach Hause kommt.
Entweder das oder er hat eine Maus gefunden.
Okay.
Ja.
Wir waren gerade noch bei der Hippotherapie, bei dem Heilungserfolg.
Genau, also den Heilungserfolg kann man tatsächlich ganz direkt sehen. Man sieht den Klienten vorher, wie er steht, geht, welche Verkrampfungen auch teilweise in den Beinen oder in den Armen zu sehen sind. Und auf dem Pferd sieht man schon die Veränderung.
Ja. Also so ein richtiges Muskeltraining auch.
Ja, und nachher sieht man wirklich, dass es schon eine ganz natürlichere Haltung gibt. Mhm. Viele Eltern von schwerbehinderten Kindern erzählen uns auch, dass es vielleicht nicht unbedingt auf den Körper wirkt, sondern auf die Seele, dass die Kinder viel entspannter sind, die Nacht danach endlich mal durchschlafen. Sonst können die nie schlafen, nur wenn die auf dem Pferd gesessen haben.
Ich glaube, der Michael hat gerade den Hund gefunden, oder?
Nee,
der hat nicht den Hund gefunden.
Wenn der mal da reingehen will.
Ah. Wir gehen mal ins Gewächshaus.
Oh, das ja, ist wirklich das ist ein Gewächshaus hier. Halt, ne?
Ja. Nochmal zum therapeutischen Reiten. Mhm. Ist das nur für Kinder gedacht oder auch für Erwachsene?
Das kommt an, welche Pferde man anbieten kann. Erwachsene haben halt ein größeres Gewicht.
Ja, natürlich.
Und dann muss man tatsächlich gucken, dass das Pferd dann auch die Voraussetzungen bietet, ne, ja, die man braucht. Aber wir können es hier auch für Erwachsene anbieten, weil wir haben vom Shetland Pony bis zum Kaltblüter alles hier stehen.
Ja. Kaltblüter heißt so ein Ackergaul, oder?
Oh,
Entschuldigung. Oh, da habe ich was Falsches gesagt. Das hätte ich nicht sagen dürfen. Der also Blick war jetzt schon fast tödlich.
Also der Gaul war schon mal auf dem Acker, aber, aber tatsächlich, ja, also das, was man von früher als Ackergaul kennt, ein großes Pferd mit viel Bemuskelung an den richtigen Stellen, der ist kräftig und kann tragen und kann ziehen und der
also
kann
das. Also sage ich doch nicht so falsch.
Ha jo. Also Gaul ist ja eher abwertend.
Das war aber nicht so gemeint.
Na gut.
2000 Schritte.
Ja, wo ist denn jetzt der Unterschied zwischen der Hippotherapie und dem therapeutischen Reiten? Also das eine ist Ergotherapie, das andere ist?
Physiotherapie, hatten wir gesagt, ne? Also ist Physiotherapie. Ja. Und das andere ist heilpädagogisches Reiten, also pädagogischer Einfluss auf Emotionen und soziale Verhalten in dem ja. Fall. Ne? Wir machen das mit Kindern, die zum Beispiel traumatisiert sind oder schlechte Erfahrungen gesammelt haben, was Gruppen angeht, die in der Schule Probleme haben, vielleicht Schulverweigerer sind, und wir ermöglichen hier mit dem Pferd einen neuen Zugang, sich den Problemen zum Nähern.
Okay.
Also Pferd,
dass die sich dann öffnen halt.
Zum Beispiel, genau, sich öffnen, wenn es verschlossene Kinder sind oder wenn es extrovertierte Kinder sind, dass sie sich zurücknehmen können. Das Pferd kann ja einfach als Spiegelfläche dienen,
ja,
und spiegelt Verhalten wieder und gibt eine Rückkopplung, die ganz direkt ist und nonverbal und wo man gar nicht viel erziehen muss, sondern das Pferd macht das alles. Ne?
Ja,
also
okay.
Es bietet einfach eine Möglichkeit, ja, von Beziehungsherstellung. Also man kann eine Beziehung herstellen oder das Pferd stellt sofort eine Beziehung her. Und die Kinder werden einfach positiv beeinflusst in die Richtung, in die es sinnvoll ist.
Ja. Hat das vielleicht auch etwas mit dem Respekt vor diesem großen Tier zu tun, dass da irgendwie einen Einfluss auf das Kind dann plötzlich hat?
Das ist unterschiedlich. Also wie gesagt, es gibt Kinder, die wahnsinnig ängstlich sind, aber vor großen Pferden überhaupt keine Angst
Echt
haben.
Nicht?
Echt nicht.
Och.
Das ist wirklich ganz unterschiedlich. Was die Pferde da machen, überrascht uns als Therapeuten manchmal auch selber.
Ja.
Wo wir gedacht haben, das geht in die und die Richtung, dann geht es doch ganz anders.
Ja.
Und wir sehen dann an den Pferden, in welche Richtung wir arbeiten müssen. Das ist eine tolle ja. Entwicklung.
Ist das so, weil die Pferde so geduldig sind?
Unterschiedlich. Also die bieten halt alles an. Es sind Herdentiere, das heißt, sie funktionieren nur im Verbund.
Ja.
Pferde sind unheimlich aufmerksam, was Mimik und Gestik anbelangt. Also die können ein Menschengesicht lesen, es gibt auch Studien
Echt?
Dazu, die können Gesichter lesen und können auch daraus Schlüsse ziehen. Also ob
also
sie
die
sich
können
abwenden,
schon erkennen, ob ich ein netter
gelaunt,
Mensch bin oder
schlecht gelaunt, ob man ihnen wohlgesonnen ist oder ob man was im Schilde führt. Das können
okay.
Pferde erkennen, dazu
ja.
gibt es Studien. Und die reagieren dann natürlich darauf. Das heißt, ich kann Kinder, die in Gruppen kommen, gut mit den Pferden arbeiten lassen, weil die Pferde einfach im Herdenverbund auch gewohnt sind zu leben.
Ja.
Und entsprechend, ja, ich sag mal, es sind keine Jäger. Die gehen also nicht drauf, sondern versuchen, Frieden irgendwie herrschen zu lassen und
ja.
versuchen, mit dem klarzukommen, was da gerade da ist.
Ist das auch der Grund, warum sich ausgerechnet Pferde halt so gut als Therapie Tiere
ja,
eignen?
Genau, genau der ist das. Ne? Also die haben Vorteile, weil man drauf reiten kann. Man kann sitzen, man kann Wärme spüren, man kann sich mit dem Tier bewegen, man kann das Tier selber bewegen, man kann so Einfluss nehmen, man kann, kann ich sag mal, sowohl eine Art von Geborgenheit fühlen,
ja.
weil man sich tragen lassen kann und das wirklich eine wahnsinnige Sicherheit vermitteln kann.
Ja.
Man kann aber auch Verantwortung übernehmen, indem man das Pferd führt oder ihm die Richtung angibt oder ja, vielleicht Bestimmer ist. Das ist
ja.
für Kinder ja auch eine ganz neue Erfahrung oft.
Das heißt also, es wird nicht nur geritten, es wird auch geführt. Mhm. Gehört die Pferdepflege auch dazu?
Genau. Also damit beginnt ja alles mit dem Kontaktaufnehmen, mit dem Berühren an verschiedenen Stellen, mit herausfinden, mit wem habe ich es da überhaupt zu tun. Ne, was kann ich tun, damit es dem Pferd gut geht? Was kann ich tun, damit das Pferd mit mir arbeitet? Ne, damit es mit mir mitkommt? Und manchmal kann so eine Stunde auch auf der Wiese beginnen, kann da aber auch enden, weil das Pferd sich zum Beispiel verweigert.
Echt?
Weil dann die Probleme, die das Kind mitbringt, so massiv sind, dass man nicht weiterkommt.
Okay, weil sie spürt, dass das Kind irgendwie vielleicht ein bisschen hibbelig ist? Oder?
Also dann passt es eben an dem Tag nicht. Und dann muss man, also dann ist genau der Punkt der Therapie, dass man nicht sagt, und jetzt mach mal, ne? Oder wir wollen das Pferd jetzt zwingen, sondern dass man herausfindet, entweder auf welchem anderen Weg kann ich mich denn diesem Pferd nähern, damit es vielleicht doch freiwillig mitkommt. Oder habe ich denn die Energie, jetzt meine Meinung durchzusetzen? Also das sind ja sofort Kommunikationswege, die man besprechen kann.
Ja. Und halten wir nochmal fest, also für Therapie, also für therapeutisches Arbeiten, sind Pferde geeignet und Delfine, kennen wir ja. Hm. Also Tiere mit F.
Pferde besser, sind regional und saisonal.
Tiere mit F. Fury und Flipper.
Ja, oder so.
Den Weg wollte ich jetzt noch machen.
Ach so, hätte ich das gewusst.
Nein, alles gut. Ich glaube, Sie haben es vorhin schon mal gesagt, selber haben Sie das Pferd mitgebracht. Wie, reiten Sie auch viel?
Leider, was heißt leider? Nein, ich habe vor circa vor 4 Jahren aufgehört. Ich weiß auch nicht selber so genau, warum. Also es hat mir keinen Spaß mehr gemacht. Ich bin früher geritten, ich habe die Reitabzeichen gemacht, die Voraussetzungen ja auch waren für die Arbeit mit dem Pferd, was sehr sinnvoll ist. Ich habe Trainerscheine gemacht, ich habe den Richter gemacht. Das heißt, ich bin gut qualifiziert. Ja, also Prüfungsrichter. Ne? Und wenn auf Turnieren kann ich jetzt da sitzen und gucken, ob die auch alles gut machen. Und tatsächlich aufgehört vor 4 Jahren. Ich habe mich mittlerweile dem Naturgarten verschrieben. Also ich habe meine... Vielleicht habe ich es auch lang genug gemacht. Ich bin jetzt 40 Jahre fast geritten.
Ja.
Und vielleicht muss ich jetzt mal ein bisschen Energie in den Naturgarten stecken. Nochmal 40 Jahre und dann reicht das vielleicht.
Aber Sie waren mal ein Pferdemädchen.
Total. Ganz, ganz furchtbar.
Warum ist es denn so, dass man wirklich nur noch Mädchen auf dem Pferd antrifft und weniger Jungs?
Oh, das haben wir gar nicht so. Wir haben tatsächlich ausgeglichen. Also bei uns arbeiten zum Beispiel genauso viele Männer wie Frauen in dem Bereich. Da gibt es ja verschiedene Erklärungen zu, warum Frauen oder Mädchen da so drauf reagieren. Ich glaube, es ist tatsächlich diese Emotionalität, die Pferde haben und die vielleicht die Mädchen, die ja doch eher unterdrückt werden oder still sein müssen und brav sein müssen, die können die besser lesen.
Okay.
Ich glaube, die Jungs, die werden ja auch bestärkt darin, nach vorne zu gehen und ne, sei kräftig, sei stark und Indianer weinen nicht. Und diese Geschichten, die hören nicht so gerne zu. Und Pferde muss man, wie gesagt, lesen können. Und wenn man dieses Erfolgserlebnis einmal hat, dass man durch Stille und durch Zuhören und Hinsehen und Zuwendung eine Rückkopplung kriegt, dann ist das natürlich total erfüllend. Ne?
Wir sind jetzt gerade am Pferdeplatz.
Ja.
Das ist schon ein kräftiges Pferd hier.
Das
ne?
ist unser Kaltblüter, genau.
Ah,
und wie Sie
ich habe einen Blick für Pferde. Das ist ja
das ist ein Traum.
Ein Traum.
Das Pferd folgt,
ja.
ohne geführt zu werden. Ne? Also das ist Kommunikation auf höchster Ebene. Und das ist jetzt gerade eine Reitstunde, die Kollegin Hanna Jaschek gibt für 2 Beschäftigte, die hier vom Hof sind. Die eine arbeitet im Bioladen, die andere ist im Bereich Pferdehaltung. Und die hatten sich wohl heute Morgen gewünscht, Freiarbeit zu machen mit den Pferden.
Ich würde mich gerne im letzten Block mit Ihnen über das Ferienprogramm unterhalten.
Ja.
Da ist natürlich das Pferdereiten natürlich auch ein Programmteil.
Mhm.
Was bieten Sie dort in den Ferien an?
Also wir haben Reitabzeichenkurse in den Sommerferien.
Ja.
Osterferien haben wir den Pferdeführerschein. Das kommt jetzt als nächstes. Das heißt, also der Umgang mit dem Pferd, alles über Krankheiten, über Verhaltensweisen der Pferde lernen und schließt dann auch ab mit einer Prüfung tatsächlich, die von einer Richterin abgenommen wird.
Ja. Pferdeführerschein, muss ich mir das so wie beim Hundeführerschein vorstellen? Erst ja, dann darf ich das Pferd führen?
Nee, leider nicht. Auch das ist leider nicht festgeschrieben in Deutschland im Gegensatz zu dem Hundeführerschein. Also Pferde darf man sich einfach kaufen und
reiten,
wenn man meint, man könnte das.
Ja. Okay, bei den großen Hunden ist es ja anders. Also da muss man ja einen Führerschein machen.
Muss vielleicht erst was passieren.
Ja, aber das Ferienprogramm ist nicht nur mit Pferd, sondern sie bieten ja auch ganz andere Sachen an.
Ja.
Was genau?
Also wir haben in diesem Jahr uns überlegt, auch weil wir den Bioladen ja jetzt kompensieren wollen, mehr Veranstaltungen anzubieten, auch eigene Veranstaltungen, um den Menschen unsere Arbeit hier zu zeigen und um inklusiv auch nach außen zu wirken.
Ja. Veranstaltung heißt sowas wie Seminare.
Ja, genau. Also vor allen Dingen Seminare, die sich mit dem Thema Klimaschutz beschäftigen, Nachhaltigkeit, Naturgärtnern.
Ja. Also dann kommt wieder das Natürliche wieder zum Tragen.
Genau, das ist ja der, ich sag mal, das, was wir hier tun, einfach nach außen bringen. Und wir sehen, es ist heilend und es ist gesund und das wollen wir einfach auch nach außen bringen. Wir haben Weidenflechtkurse im Mai und im Oktober zum Beispiel. Wir haben
eine alte Handwerkskunst.
Ja, eine alte Handwerkskunst und wird auch von einer Meisterin tatsächlich durchgeführt, die ich kennengelernt habe in Rasfeld. Und die wird hier zwei Kurse geben, die dann auch angeboten werden für externe Besucher und die inklusiv sind. Das heißt, Menschen mit und ohne Behinderungen können einfach dran teilnehmen. Wir haben die Rahmenbedingungen so geschaffen, dass das funktioniert.
Ja. Kommen wir nochmal zurück zum Ferienprogramm.
Mhm. Gehört ja dazu, ne? Weidenflechtkurs zum Beispiel.
Okay.
Dann haben wir Ausstellungen.
Das heißt, es richtet sich nicht nur an Kinder, sondern auch Erwachsene?
Genau, auf jeden Fall. Also die Kurse sind, oh ja, da ist er. Die Kurse sind überwiegend für erwachsene Menschen gedacht jetzt. Ja. Das Ferienprogramm, die Reitferien sind für Kinder gedacht.
Ja.
Bis zu 14 Jahren tatsächlich. Wir haben im Sommer dann noch das Reitprogramm mit den Reitabzeichen. 3 Wochen in den Sommerferien, wo man sich anmelden kann. Das ist auch alles auf der Homepage hinterlegt.
Ja, sagen wir nochmal eben gleich die Adresse.
www.rotthofshof.de.
Dann haben wir das auch schon untergebracht. Ja.
Und in den Herbstferien bieten wir eine Abenteuerwoche an. Die Abenteuerwoche ist eine Ferienwoche, die sich mit dem Thema Bauernhof beschäftigt, rundum, also Bastelprogramm, Pferde, Hühner, Ernten und Verwerten, Backen, alles, was man um den Bauernhof sich nur vorstellen kann. Und da machen wir es immer so, dass wir Plätze auch zur Verfügung stellen für Familien, die sich das nicht leisten können. Also die sind sozial noch refinanziert. Wir haben Spenden gesammelt für diese Geschichten und wollen dann immer schauen, dass wir möglichst jedem Kind das anbieten können.
Oh, schön. Mhm. Was lernen die Kinder dabei? Dass Hühner nicht auf der Stange sitzen, Joghurt nicht aus dem Plastikbecher oder was lernen die dabei?
Na, Hühner sitzen ja schon auf der Stange, wenn sie schlafen.
Okay.
Also unsere schon.
Aber der Joghurt genau, kommt nicht aus dem Becher.
Die lernen, dass...
Also der wächst nicht im Becher.
Der wächst nicht im Becher, nein, genau. Und Spinat ist nicht rechteckig. Ja, also sowas zum Beispiel, genau.
Oh, mit Eisstückchen versehen.
Ja, genau, der gute Blub.
Ja, bitte.
Das lernen die Kinder, ja, das ist das, genau das, ernten und verwerten. Also das, was wir hier jeden Tag lernen, dass wir etwas anpflanzen können und am Ende der Woche kommt vielleicht schon die kleinen Kresse-Samen aus der Erde raus. Ja. Ne? Dass wir mit Holz basteln, also wir nehmen viel Naturmaterialien, die wir einsetzen. Wir lernen was über Vögel, Insekten, über Gemüseanbau, über die Tiere, alles, was die Kinder natürlich vorgeben. Das Programm wird immer so ein bisschen danach gerichtet auf, was die Kinder sich wünschen. Wir haben viel vorbereitet. Ja, und dann wird es immer sehr bunt und sehr wild in der Woche.
Gehört das Essen machen dann auch dazu? Also erst den Salat pflücken und dann ihn andere
anrichten? Genau, auch das oder Backen gehört dazu, ne?
Ja.
Dass die Kinder tatsächlich das, was sie hier vorher dann auch vielleicht geerntet haben, dann in den Backwaren wieder verarbeiten.
Wir gucken gerade noch mal nach dem Hund, der ist nämlich noch weit hinter uns.
Ich glaube, jetzt kommt er. Der Hund horcht nicht. Darf ich mal rufen?
Ja, bitte.
Lubo, komm! Dann so, ist das da
kommt,
Problem
kommt der erledigt. Hund. Mir sind die Ohren gerade weggeflogen, aber ansonsten alles gut.
Yeah!
Wir waren gerade eben beim selber Zubereiten. Mhm. Ich glaube, Sie haben gerade was vom Backen erzählt.
Genau, die Kinder, die backen dann auch mit der Marianne hier oben in der Küche. Und ja, wir machen auch Müsli mit denen zusammen. Oder wir haben Meisenknödel im letzten Herbst mit den Kindern gemacht und haben die dann aufgehängt. Also die lernen einfach nebenbei bei den Sachen, die sie machen, noch was über Umwelt oder Ernährung.
Ja.
Und ja.
Was stellen Sie fest, was für einen Bezug haben Kinder heute noch zur Natur?
Zu wenig, genau. Also tatsächlich weniger. Ich bin ja jetzt auch schon ein paar Jahre dabei. Und es ist nicht nur so, dass der Bezug zur Natur deutlich weniger und geringer geworden ist. Sehen tatsächlich oder kennen sich weniger aus mit den Dingen, die sie eigentlich umgeben. Also Insekten, Wachstum, ja. Jahreszeiten. Das sind alles Dinge, die Kinder lernen müssen. Das war früher selbstverständlich,
ja.
Dass man sich im Winter eine warme Jacke anzieht. Das muss man heute dazu sagen.
Okay.
Und man lernt oder sieht es auch im Bewegungslernen. Also das ist massiv geworden. Kinder können nicht mehr rückwärts laufen. Die können nicht mehr balancieren.
Ja.
Ja, die Leistung insgesamt, die sind, können nicht mehr so weit springen. Die können einfach viel weniger. Und das ist so wichtig, dass wir das hier anbieten. Und wir haben halt genug Platz. Und wir haben tolle Mitarbeiter, die können das. Und da bin ich, ja, ich hoffe, dass wir da ein bisschen entgegenwirken können.
Ja. Was muss man tun, um Kinder wieder für die Natur zu interessieren, um sie von der PlayStation wegzukriegen?
Also ich glaube, man muss sie einfach nur lassen.
Okay.
Ich glaube, das ist ein natürliches Verhalten, was wir wecken müssen. Man muss natürlich achtsam sein als Elternteil, dass man den eigenen Umgang mal überprüft. Wie gehe ich eigentlich mit Medien um?
Ja.
Und dass man sich auch gut damit beschäftigt, was passiert eigentlich, wenn dieser Medienkonsum auf mein Kind trifft. Und man muss ihnen einfach die Gelegenheit bieten. Man muss den Spaß, den eigenen Spaß auch vielleicht wieder wecken.
Ja, also ich habe das Gefühl, dass Kinder heute gar nicht mehr auf Bäume rumtouren. Ich habe das Gefühl irgendwie, dass sie nicht mehr in der Matsche rumtouren. Also all das, was unsereins noch irgendwie durfte und gemacht
hat. War normal.
Ja, das gehört irgendwie dazu. Ne?
Ja.
Und das ist natürlich auch so. Deswegen ist wahrscheinlich auch die Schwierigkeit, dass sie eben keinen Trommelskopf mehr können und halt. Ne?
Ja. Ja. Auf jeden Fall.
Könnt ihr denn Veränderungen feststellen, wenn die Kinder jetzt eine Woche bei euch waren, dass sie anders sind, als rausgehen, als sie reingekommen sind?
Also ich glaube, das ist es, was uns solche Freizeiten überhaupt machen lässt.
Ja.
Tatsächlich war es super anstrengend letzten Herbst. Wir haben noch 5 Kinder mehr aufgenommen, als wir eigentlich aufnehmen konnten, weil der Bedarf so groß war. Und dann haben wir gesagt, komm, wir machen das. Und dann haben wirklich alle Mitarbeiter hier mit hohem Energieaufwand die Kinder beschäftigt, bespaßt, haben Dinge mit ihnen zusammengelernt. Wir mussten die Gruppe natürlich auch führen. Das ist ja in so einer großen Gruppe, auch das können Kinder ja nicht mehr. Mhm. Also Zeltlager mit 25 Kindern, das machen die ja heute gar nicht mehr, ne?
Und, das heißt, die übernachten noch eine Woche hier?
Nee, aber alleine tagsüber das zu schaffen, dass wir eine Gruppe sind und Regeln einzuhalten und sich vielleicht auch mal zu streiten und nachher aber auch wieder zu vertragen, das gibt's kaum noch, muss ich feststellen. Und wie gesagt, der Energieaufwand war wahnsinnig hoch und wir machen es in diesem Jahr wieder, weil wir alle nachher mit Pipi in Augen da rausgegangen sind, weil es da Erlebnisse bei gab, die wir uns heute noch erzählen und sagen, mein Gott, weißt du noch wie? Ne? Und wo
hast
man
du,
die
hast du
Veränderung.
Eine Story für uns?
Also es war ein Mädchen dabei, die kam erst am zweiten Tag dazu, kam aus der ärmsten Stadt im Ruhrgebiet. Ich sage jetzt den Namen mal nicht dazu.
Meinst du Gelsenkirchen?
Keine Antwort. Und die.
Das ist ja statistisch erwiesen.
Die kam hier mit großen Augen auf diesen Hof, war auch über eine Betreuerin gebracht worden, die gesagt hat, das tut ihr bestimmt gut. Und es war noch ein Platz, wo ich sage, ja, wir nehmen sie mit. Ne? Ganz liebes Mädchen, ja. War sie auch. Die war so begeistert, die war so tief berührt davon, dass sie auf einem Bauernhof sein durfte, dass es Menschen gab, die sie angesprochen haben, die nett zu ihr waren, die Dinge mit ihr gemacht haben. Die hat jeden Tag Geschenke mitgenommen, weil sie so viel gebastelt hatte. Dann hatte sie die Meisenknödel im Tontopf und hat gebacken. Und Am letzten hat sie so gebettelt, die hat jeden Mitarbeiter, darf ich nächstes Jahr wieder mitkommen? Darf ich wieder mitkommen? Das war so herzergreifend. Schön. Also das sind einfach die Dinge, die einen dann motivieren, das auch weiterzumachen.
Ja.
3000 Schritte. Sie haben Ihr Ziel erreicht.
Gibt es noch frei?
Ja.
Gibt es? Okay.
Ja.
Das Nuscheln oder das fehlerhafte Sprechen des Moderators gleich unterbrochen. Meine Frage wäre gewesen, gibt es noch Plätze 2023? Wir haben es gerade gehört.
Gibt es noch, genau.
Und Sie können sich auf der Webseite anmelden, die wir schon benannt haben.
Ja.
Wir sind eigentlich schon durch.
Ich könnte ja noch mal zu den Hühnern gehen.
Ja, sehr gerne. Was geht Ihnen vor, wenn Sie die Kinder so toll auf dem Hof hier sehen? So ausgelassen spielen, herumtollen?
Ja, das ist für mich eigentlich das, was ganz natürlich ist. Also ich versuche da vielleicht auch die eigene Kindheit so ein bisschen oder das, was mir gut getan hat und was mich heute noch glücklich macht, auch den Kindern bieten zu können.
Ja.
Na, versucht die Natur so ein bisschen in die Stadt zu bringen. Also wir sind zwar hier in Bottrop-Kirchhellen und es ist sehr ländlich, aber wann steht man schon mal neben einem Huhn?
Ne? So wie wir gerade.
Ehrlich, genau.
Ist wunderbar.
Sind aber alle sehr stille und sonnen sich.
Ja.
Ja.
Aber die sitzen ja gar nicht auf der Stange, nee, die sitzen auf einem Holz. Auf einer Holzleiste.
Ja.
Ach, erwischt. Nein, aber ich finde das ja toll, dass sie hier komplett auslaufen können, wie sie wollen. Da vorne ist der Hahn, oder?
Genau. Da ist Herbert der Hahn, ja.
Und der macht auch morgens früh richtig Rabatz. Herbert der Hahn, auch sehr schön.
Ja, der macht richtig Rabatz.
Also singt der auch so wie Herbert Grönemeyer?
Naja, aber ist so schön.
Der singt so schön wie Herbert Grönemeyer. Und da wird der Herbert Grönemeyer sich über freuen. Das ist ja mal ein Kompliment. Nein, ich finde es einfach wirklich toll hier. Muss ich echt sagen.
Ja, und es ist heilend. Ne? Ja. Also tatsächlich ist der Aufenthalt draußen mit dem schönen Ausblick und dem Arbeiten mit den Tieren, das ist gesund. Das ist einfach erwiesen. Der Blutdruck wird gesenkt, der Kontakt mit den Tieren macht einen zufriedener. Und für mich ist das ganz normal. Und wenn ich dann die Kinder hier sehe, sehe ich, dass das für die nicht mehr normal ist. Und dann bin ich ganz froh, wenn ich denen sowas bieten kann. Das ist so eine kleine Flucht, ne? Eine Stadtflucht auf dem Bauernhof.
Ich hatte mir auch überlegt, so eine Huhnpatenschaft mir zuzulegen.
Ja.
Aber ich komme aus dieser armen Stadt, von der wir gerade gesprochen haben. Das heißt, ich könnte es mir leisten, aber ich finde den Weg zu weit, um mir die 5 Eier dann abzuholen.
Dann ist die Regionalität nicht mehr da. Ne?
Genau.
Ja, aber Sie können ja auch einmal im Monat kommen und nehmen 20 mit. Das geht ja auch.
Okay, da denke ich nochmal drüber nach.
Jede Woche kommen.
Danke für den Hinweis.
Ja, gerne.
Wenn Sie sich für den Hof, jetzt abschließende Frage, wenn Sie sich für den Hof etwas wünschen dürften, was wäre das?
Dass wir noch ganz lange so weitermachen können. Also auch mit der Veränderung. Das soll nicht heißen, dass wir genau so weitermachen, aber dass dieser Fleck tolle Erde in Bottrop-Kirchhellen noch ganz lange so bestehen darf, das wäre mir schon wichtig. Also auch vielleicht über mich und mein Wirken, mein Schaffen hinaus. Sind ja noch ein paar Jahre.
Ja.
Aber es wäre schön, wenn das was Langes, also was das noch viel länger läuft.
Und,
so
und ganz viele Menschen noch begleiten dürfen.
Ja, auf jeden Fall.
Das wünsche ich Ihnen.
Dankeschön.
Herzlichen Dank für die Wortschritte heute Morgen. Vielen Dank für die riesigen Eindrücke, die ich wieder mitgenommen habe. Und mit der Hundepatenschaft sprechen wir nochmal.
Ja, ganz gerne.
Dankeschön.